Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe und heute begrüße ich die Schauspielerin Johanna Wokalek. Guten Tag.
Guten Tag.
Johanna Wokalek, Sie sind bekannt als Schauspielerin im Film, auf der Bühne. Sie waren lange Zeit Ensemblemitglied am Burgtheater, vorher am Bonner Theater. Und seit einigen Jahren zieht es Sie auch musikalisch auf die Bühne. Das werden wir diese Woche erleben. Und zwar morgen und übermorgen in der Hamburger Elbphilharmonie. Da sind Sie Jeanne d'Arc in einem Oratorium. Das ist geschrieben von Paul Claudel, komponiert von Arthur Honegger. Sie stehen da gemeinsam auf der Bühne mit ihrem Ehemann Thomas Hengelbruck, der leitet nämlich das Elbphilharmonieorchester. Wie ist das, erstens musikalisch zu arbeiten und zweitens mit dem Ehegatten zusammen auf der Bühne zu stehen?
Ja, ist beides besonders schön. Also ich habe natürlich die Musik in den letzten Jahren tatsächlich durch meinen Mann noch mal verstärkt und neu entdeckt, einfach dadurch, dass ich auch viel mehr in Konzerten bin, jetzt sogar auf Proben bin. Ich selbst habe Klavier gespielt, aber so wie man halt Klavier spielt, bis zum Abitur damals und dann mich eben ganz der Schauspielerei zugewendet. Und ich habe mit meinem Mann schon ein anderes Projekt vorher, zwei andere Projekte vorher gemacht eben. Und ich freue mich jetzt ganz besonders. Ja, bin schon ganz gespannt und aufgeregt, auch freudig aufgeregt, dass wir hier gemeinsam jetzt Jeanne d'Arc machen in der Elbphilharmonie.
Sie waren auch beim Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie. Das heißt, der Saal ist Ihnen vertraut, aber vielleicht jetzt, da Sie selber dort was vorstellen, mit weniger Aufregung oder einer anderen Aufregung vielleicht verbunden.
Ja, ich war tatsächlich ganz viel schon da, also auch natürlich in der Zeit vor der Eröffnung, auch viel auf Proben, dann im Eröffnungskonzert, viel in Konzerten. Und ja, jetzt bin ich gespannt, natürlich auch, weil das ja ein Saal ist mit dem Publikum rundum. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt, ich stand auch schon auf der Bühne und habe zwei Worte gesprochen, einfach so für mich mal, weil ich eben dieses Gefühl mal erleben wollte, wie sich es eigentlich anfühlt, wenn man da mitten auf der Bühne steht. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es wird, wenn wir da alle gemeinsam jetzt Musik machen und spielen.
Das Stück ist eine Herausforderung, vor allem für Sie, glaube ich. Und warum das so ist, darüber sprechen wir nach der ersten Musik von Edvard Grieg. Sylvia McNair sang Solveigs Lied aus Peer Gynt, Opus 23 von Edvard Grieg. Und sie wurde begleitet von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Jeffrey Tate. Und das war ein erster Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte von der Schauspielerin Johanna Wokalek. Sie haben ganz andächtig zugehört eben. Haben Sie Musik nochmal anders kennengelernt durch Ihren Ehemann Thomas Hengelbruck?
Ja, aber jetzt ist tatsächlich so, dass ich, mein Mann, manchmal ist es ja so, dass man dann gerade in einem Konzert war und nochmal was neu hört. Und mein Mann hatte Peer Gynt jetzt gemacht mit dem Orchestre de Paris in der Philharmonie in Paris. Und also ich kenne dieses Lied, Solveigs Lied, finde es so zauberhaft und natürlich auch sehr melancholisch, weil diese Solveig ja nun jahrelang wartet, dass ihr Peer Gynt wieder zurückkommt und sie ihm eben verspricht, ewig auf ihn zu warten und die Jahreszeiten vergehen und sie werden beide alt und finden sich dann doch tatsächlich noch. Ja, es ist sehr eingängig und melancholisch natürlich auch, aber ein sehr, sehr berührendes Lied, finde ich, sehr schön.
Sie wohnen mittlerweile in Paris oder ist das Ihr Hauptwohnsitz und Sie sind ab und zu noch in Hamburg?
Nee, wir sind hier und immer wieder auch in Paris.
Und vorher war es ein Pendeln zwischen Wien und Hamburg, als Sie noch am Burgtheater waren.
Ja, da war ich aber auch dann natürlich eigentlich hier und für die Vorstellung und so immer wieder in Wien. Also ja, wir sind tatsächlich ein bisschen fahrendes Volk, wie man so sagt, die Gaukler.
Ist das was Ihnen einfach so im Blut liegt oder mussten Sie sich daran gewöhnen, so aus dem Koffer zu leben oder immer wieder an einem anderen Ort zu sein?
Tatsächlich ist das für mich das geringere Problem. Also ich bin da sehr flexibel und das ist sehr anstrengend auch. Mhm. Aber es ist nicht so, dass mich das jetzt total irritiert oder aus dem Takt bringt. Aber es ist auch anstrengend natürlich. Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich immer wieder auf neue Projekte einlässt. Ist einerseits eine tolle Sache und eine große Herausforderung. Andererseits muss man ja auch viel ausblenden. Sie sind Mutter eines Sohnes. Ich glaube, das fällt einem besonders schwer, wenn man ein Kind hat, dass man dann sagt, so jetzt Fokus auf die Arbeit. Und wenn dann wieder Zeit ist, dann kümmere ich mich um das Kind.
Ja, eigentlich ist es gar nicht kompatibel, wenn ich das mal so frech sagen darf. Weil dieser sich voll einlassen auf Projekte schließt eigentlich das andere völlig aus. Und das andere wiederum, was ja auch so wunderbar ist, ist, dass die Kinder ja nur im Jetzt sind und das Jetzt auch fordern, schließt wieder das andere. Die Welt, die man dann so in sich trägt, weil man wieder was im Kopf hat, auf was man sich vorbereitet, eigentlich aus und lässt dafür nicht wirklich Raum. Das heißt, diese Übergänge sind immer besonders schwierig, wenn man dann vom Kind weg ist, bis man wieder dann voll in dem ist, was man jetzt wieder neu erfindet, was man dann auf der Bühne spielen wird. Dieses Dazwischen ist immer sehr kompliziert und auch anstrengend, finde ich. Dann ist man so gefangen von dem jetzt von der Jeanne d'Arc, dass man da auch wieder völlig drin einsteigt und auch tatsächlich das Kind so ein bisschen ja, vergisst oder das eben in den Hintergrund rückt. Früher, als das Kind nicht da war, war auch der Wechsel von dem Alltag in diese intensive Arbeit auf der Bühne oder vor der Kamera anstrengend, aber viel trauriger, weil man in einen Alltag fällt, der einen völlig alleine lässt, finde ich, auf eine Art. Mhm. Und man tatsächlich, also ich auch Schwierigkeiten hatte, dass mich dann so alleine da drin zurechtzufinden und wieder aufzufangen. Dadurch, dass das Kind, dass man jetzt dieser Junge da ist, der sich so freut und ich mich auf ihn freue, ist man sofort wieder in einer Realität, die eine echte Realität ist und hat. Aber es ist sehr, sehr anstrengend auch.
Dann haben Sie gerade in so einem Nebensatz erwähnt, dass das natürlich auch immer so ist. Und ich glaube, das ist ein Merkmal Ihrer Arbeit speziell, dass Sie Sachen dann auch im Kopf mit sich tragen. Also Sie lesen viel, Sie hören vielleicht auch Musik aus der Zeit. Bei der Vorbereitung auf Jeanne d'Arc hatte ich gelesen, dass Sie, weil Sie haben das schon in Frankfurt gegeben, dass Sie dann auch ins Pariser Musée d'Orsay gegangen sind und sich Bilder aus der Zeit angeguckt haben. Das heißt, es arbeitet dann die ganze Zeit in Ihnen und ist so eine Art Parallelwelt.
Ja, das ist ja so komisch oder so. Das ist vielleicht überhaupt das Charakteristische an dem, wie wir so leben, dass eben es sich nicht so trennen lässt. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt mein Privat, also mein Zuhause-Leben und das andere ist mein Bühnenleben, weil alles, ich nehme ja immer mich mit und in mir bin ich eben Mutter und Jeanne d'Arc oder was auch immer. Und das heißt, ich kann das ja nicht so in Schubladen ablegen und sagen, jetzt habe ich den Ordner bearbeitet und dann stelle ich den zurück ins Regal, sondern das ist immer bei mir und in mir und beschäftigt mich natürlich auch laufend.
Johanna Wokalek, wir hören einen nächsten Musikwunsch von Ihnen und zwar von Franz Schubert. Wollen wir erst mal reinhören und dann erzählen Sie uns was dazu. Der zweite Satz aus der Sonate A-Moll für Arpeggione und Klavier von Franz Schubert war das, gespielt von Maurice Gendron. Und das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte von der Schauspielerin Johanna Wokalek. Was ist das Besondere an dem Stück für Sie? Oder sind Sie einfach auch eine Cello-Liebhaberin?
Ja, ich finde, Cello ist ein wunderschönes Instrument. Ich mag den Klang sehr, sehr gerne, weil er so tief und warm und weit ist als Klang. Und ich finde, so aus der Erdkugel kommen da die Klänge so raus, so aus so einer Erdwärme. Und deswegen gefällt mir das Instrument sehr gut. Und der Interpret, auf den bin ich gestoßen, weil ich tatsächlich seine Frau noch kennenlernen durfte, die noch lebt, eine sehr alte Dame. Und wir auch befreundet sind mit der Tochter von ihm. Und ich habe den jetzt entdeckt. Das ist ein Riesenstar gewesen. Und ich finde, er spielt wunderbar Cello, völlig unabhängig davon, dass ich jetzt ihn so kennenlernen durfte.
Johanna Wokalek, Sie sind morgen und übermorgen in Hamburg zu erleben in der Elbphilharmonie. und zwar in der Rolle der heiligen Johanna auf dem Scheiterhaufen. Es ist ein Stück, das in einer Zeit entstand, die äußerst dramatisch war, nämlich 1935 bis 1938 wurde es geschrieben. Der Text ist von Paul Claudel, das ist der jüngere Bruder der Bildhauerin Camille Claudel. Und die Musik war zuerst das Auftragswerk, der Text kam dann später dazu. Die Musik ist von Arthur Honegger und dieses Stück beschreibt so die letzten Minuten der heiligen Johanna auf dem Scheiterhaufen, bevor sie stirbt. Allein das stelle ich mir als eine unglaubliche Anspannung vor, in der man da sein muss als Schauspieler. Diese Todesnähe und was ihr dann noch alles durch den Kopf geht und dann wird ihr aus ihrem Lebensbuch quasi vorgelesen. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?
Also ich finde erstmal so toll, wie das Stück überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar war das eine Tänzerin, eine russische Jüdin, Ida Rubinstein, die das in Auftrag gegeben hat und gesagt hat, komponiert mir mal was. Und dann ist sie, glaube ich, damit in Paris aufgetreten. Da war das nicht so richtig ein Erfolg. Und dann in der Schweiz war das ein Riesenerfolg. Und dann haben die das sehr, sehr viel gespielt. Und Arthur Honegger ist ja auch Schweizer, meines Wissens, ja. Und das finde ich erstmal schön, weil mir so gefällt an der Geschichte, dass sie eben diese Künstlerin gesagt hat, ich will jetzt was komponiert haben. Mhm. Natürlich sagt sie auch für mich, das interessiert mich jetzt, dieser Stoff, oder ich will einen Stoff finden, den wir jetzt schreiben mit Musikern jetzt, und dass sie eben diesen Austausch gesucht hat. Und ich finde, das ist ja nach wie vor das, was uns Künstler immer auch interessieren soll. Also nicht, dass wir nur das spielen, was wir eben kennen, sondern dass wir neugierig sind und auf der Suche sind auf diese Begegnung. Also das ist mal das Erste, was mir besonders gefällt, auch an der Entstehung, wie dieses Werk überhaupt entstanden ist. Und dann ist dieses Libretto besonders spannend, finde ich, von diesem Paul Claudel, der selber gläubig war. Und dieser Claudel, eigentlich ist er ganz filmisch mit Zeit umgegangen. Das heißt, es gibt diese Jeanne d'Arc, die auf diesem Scheiterhaufen steht. Damit beginnt dieses Stück 2 Minuten vor ihrem Tod. Und dann springt er wie in Filmsprüngen, in Rücksprüngen, in schnellen Schnitten innerhalb dieses Kopfes, sage ich mal, und der Seelenwelt oder Vorstellungswelt dieser Jeanne d'Arc in Vor- und in Rücksprünge und völlig unlogisch. Also ein Dramaturg, der jetzt ordentlich sagen würde, ja, aber wir müssen doch jetzt von Anfang bis Ende hier durcherzählen und wo ist der Höhepunkt und wo ist das, der würde wahnsinnig werden. Aber dadurch hat es so eine, dieses Unorthodoxe da drin oder dieses Unordentliche da drin, gibt mir als Schauspielerin der Jeanne d'Arc diese Spannung und setzt diese Seelenwelt und die Emotionswelt dieser Frau in ein ununterbrochenes, tatsächlich in einen Zustand der dieses Hin- und Hergeworfenseins mit ihrem gelebten Leben, ihren Visionen, die sie wohl hatte, und dem, was vor ihr steht. Mit ihrem Wissen, dass sie in 2 Minuten wird dieser Scheiterhaufen brennen, wenn nicht ein Wunder geschieht. Und das ist, finde ich, fantastisch und musikalisch. Jetzt rede ich die ganze Zeit, ist das okay?
Das ist total okay. Ich höre Ihnen gebannt zu.
Musikalisch finde ich so spannend an dem Honegger, dass er gibt dieses Lied, was Jeanne d'Arc singt, was aber auch der Kinderchor singt. Dieses Lied beispielsweise ist immer wieder versteckt, schon kommt das in dieser Komposition vor. Und es ist, ich finde, ich mache das ja jetzt nun dann in der Elbphilharmonie, weiß ich jetzt nicht, so oft habe ich es nun auch noch nicht gemacht, aber eben nicht erst zum ersten Mal. Und mir ist es richtig ans Herz gewachsen. Es gibt zum Beispiel Saxophone statt Hörner und so, also was für Instrumente er verwendet. Und dadurch hat das so viele verschiedene Stile, auch in der Musik, manchmal fast volkstümlich, mal jazzig, symphonisch.
Der hat da alles verwoben, auch alles aus der verwoben. Zeit.
Genau, und trotzdem kann man immer sich so einhaken an einem Motiv beispielsweise, was immer wieder auftaucht. Und das macht es, glaube ich, auch so emotional. Und der Chor ist, das habe ich in der Oper natürlich besonders gemerkt, Oper Frankfurt, da haben wir es ja szenisch gemacht, wie immens wichtig und was für eine unglaubliche Kraft dieser Chor hat. Und wie Jeanne in einem, und das ist dann schon fast antik, wie im antiken Drama, in einem ununterbrochenen Dialog mit dieser Masse Chor steht.
O Morgenstunde aus Peer Gynt war das, komponiert von Edvard Grieg, und wir hörten den Balthasar Neumann Chor unter der Leitung von Thomas Hengelbruck. Und Johanna Wokalek, das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Ihnen und Thomas Hengelbruck von der CD Nachtwache. Sie sind damit auch hier in der Hamburger Kunsthalle gewesen, allerdings mit einem anderen Stück. Das war Henry Purcell, so viel ich mich erinnere. Da haben Sie aber gesungen.
Ja, genau. Das ist diese CD Nachtwache mit Liedern oder Chorstücken der Romantik und Gedichten der Romantik. Und ich liebe diesen Chor. Also deswegen, immer wenn ich solche Sendungen habe, muss der einmal singen. Das andere war Dido und Aeneas von Purcell. Damit waren wir auf Kampnagel. Und da waren wir erstmalig damit bei den Salzburger Festspielen in der Felsenreitschule und dann auf Kampnagel. Und das ist auch, ja, eine Gemeinschaftskreation. Ich nenne es ja nie Projekte, sondern Kreation. Mit Tom, mit meinem Mann und mir, weil wir das erweitert hatten um einen Prolog, diese Sorceress. Ich singe tatsächlich die Sorceress, aber diese Sorceress haben wir um dieses Stück, Dido und Aeneas, haben wir um einen Prolog erweitert, weil wir fanden, dass man immer nie weiß bei Dido oder nie mitkriegt richtig bei Dido und Aeneas in dieser Oper, woher diese Menschen alle kommen. Die kommen nämlich alle aus dem Krieg eben diese Dido. Und das ist aber ein bisschen dürre da, das Libretto. Deswegen haben wir das so erweitert und haben diese Sorceress dahingehend erweitert, dass sie wie die dunkle Seite der Dido ist. Also eine Spiegelfigur, aber aus der Nacht, nicht aus der Liebe, sondern aus dem Hass kommt, weil sie eben so viel Schreckliches erlebt hat. Diese Frau, die kommt eben aus dem Krieg, die Sorceress, und verwandelt sich dann
in diese Hexe. Zauberin. Genau. Ja. Nun haben Sie gleich nach dem Abitur Ihre Schauspielausbildung begonnen am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Und natürlich lernt man als Schauspielerin auch mit der eigenen Stimme umzugehen, auch zu singen. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das immer noch mal eine ganz andere Emotion ist, wenn man nicht einen Text spricht, ihn interpretiert, sondern ihn singt. Fühlt sich das anders an und inwiefern?
Also für mich ist das, ich habe die größte Bewunderung für Sänger, sage ich mal, erstmal, weil was für ein Stress auch dieses Instrument. Andererseits hatte ich eine ganz tolle Begegnung. Ich habe eine Uraufführung gemacht von Marc-André d'Albavy, Charlotte Salomon in Salzburg, und stand mit Marianne Krebassa, die inzwischen ein Star ist, was sich damals natürlich schon abzeichnete, gemeinsam auf der Bühne. Und es gab so Momente, dass ich war ihr Doppel. Also sie war Charlotte Salomon als Sängerin und ich als Sprecherin. Und wir standen oft ganz dicht auch auf der Bühne oder sie so hinter mir. Wir haben auch momenteweise wie so kleine Duette, also ganz kleine Phasen, sogar gemeinsam gesungen. Was mich fasziniert an Sängern ist, dass sie, und dafür könnten sich eigentlich alle Schauspieler, könnte man sich immer eine Scheibe von abschneiden, die können gar nicht zulassen, eigentlich gestresst zu sein oder hektisch zu werden oder hysterisch zu werden, weil dann funktioniert ja alles nicht mehr, sondern die müssen ja immer bis sozusagen in die endloseste Erdentiefe hinein, das hatten wir ja schon, hineinatmen, damit überhaupt diese Töne da aus diesen Goldkehlen strömen können. Und wenn man, als ich dann mit Marianne Krebassa da auf der Bühne stand, konnte ich so spüren, wie sie atmet. Und dieses Atmen ist wesentlich auch fürs Sprechen und auch für uns auf der Bühne, für die Schauspieler, weil das Atmen ist eigentlich das Wichtigste. Das Atmen gibt auch uns den Rhythmus für einen Text, für eine Sprache, für die Phrasierung vor, ja. Nur ich finde so frappierend, dass sie so hochemotional ja dann singen und so wahnsinnig emotional bewegen, aber dabei immer locker sein müssen, damit es überhaupt möglich ist. Also das ist meine Bewunderung für die Sänger, und ich jetzt, wenn ich singe natürlich immer mit meinem bescheidenen Werkzeug der Sprechstimme und mit meinen Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe ja überhaupt, bin ja weit entfernt davon, irgendwie ausgebildet zu sein.
In der Elbphilharmonie morgen und übermorgen Abend werden Sie nicht singen, sondern Sie tragen vor als heilige Johanna zusammen mit Dominik Horwitz. Begleitet werden sie vom Elbphilharmonieorchester und von verschiedenen Solisten, unter anderem auch dem Knabenchor Dortmund. Also es wird eine ganz große musikalische Klangwelt um sie herum gebaut werden. Und sie stehen dann da mit ihrer Stimme und tragen vor, was Johanna erlebt. Sie haben es eben schon beschrieben, was da passiert in dem Stück. Und es ist ja nun wirklich kurz vor knapp. Also sie wird sterben, sie weiß, dass sie sterben wird. Und sie fragt immer noch nach dem Warum. Sie will es verstehen. Wie versteht man das als Schauspieler? Kann man das also rational verstehen oder muss man das auch im Bauch haben, dass man sagt, so jetzt habe ich es kapiert und dann kann ich es auch weitergeben?
Naja, man muss, eigentlich kann ich nur antworten, ich muss eine Fantasie dazu haben. Mhm. Und das ist eigentlich bei allen Sachen, die ich dann so spiele, so. Ich spiele sie darum, weil ich eine Fantasie dazu habe. Wenn sich nichts einstellt, dann könnte ich das so leisten, wahrscheinlich technisch.
Man muss
und
es ja wahrscheinlich auch manchmal.
Aber
ne?
Also. Ja, toi, toi, toi. Ich hatte das noch nicht, das so, dass ich irgendwie was musste, was. Ich hatte Dinge, die mir nicht so gelangen oder wo die vielleicht die Konstellationen nicht so glücklich waren. Aber ich hatte nicht diese Not, dass ich es tun musste, damit, also es ist natürlich auch ein Geschenk, obwohl sich nichts einstellte dazu bei mir innerlich. Und ich finde ja das so toll an der Jeanne d'Arc, dass sie, es ist ja auch irgendwie für sie nicht zu verstehen. Sie ist eben anders, das wird nicht akzeptiert. Sie ist ein Fremdkörper, das soll nicht sein. Und dafür wird sie bestraft und aus dieser Gesellschaft verdrängt und eben vernichtet. Die muss weg, jetzt mal in so ja, stichwortartig formuliert. Und sie fragt eigentlich, warum? Und ich kann das, also schrecklich, wenn man wenigstens wüsste, wieso, ne? Dass man
gut, historisch gesehen war sie einfach ein Machtinstrument, was aus dem Weg geräumt werden sollte. Das hatte, glaube ich, überhaupt keine persönlichen Gründe in dem Fall. Es ist ja eine tiefgläubige Frau. Sie haben die Päpstin gespielt, auch eine tiefgläubige Frau, die dann aber Papst wurde, eventuell. Was ich auch spannend finde, der Textdichter Paul Claudel, über den wir schon gesprochen haben, der hatte diesen Auftrag nach dem, was man liest, erst angenommen, nachdem er eine Vision hatte im Zug nach Brüssel. Das war ein tiefgläubiger Katholik. Wie würden Sie sagen, spielt da diese Gläubigkeit auch eine Rolle in der Musik, im Text?
Also der ringt mit sich, der Claudel, glaube ich. Der kritisiert auch die Kirche, ne? die katholische Kirche, und stellt ihr ja diesen Pater da an die Seite, der ja auch mit sich ringt. Mhm. Dieser Pater ringt genauso mit der katholischen Kirche und mit dem Umgang mit ihr, wie Jeanne d'Arc selber das alles nicht begreift. Insofern hat der Claudel da auch sehr wohl Kritik ausgeübt, meines Erachtens. Und ja.
Johanna Wokalek, wir hören einen weiteren Musikwunsch von Ihnen. Und der kommt aus Frankreich, aus Ihrer neuen Wahlheimat, von Yvette Guilbert.
Madame Arthur, par Yvette Guilbert.
Yvette Guilbert war das mit Madame Arthur und sie wurde begleitet von Paul de Kock. Und diese Musik hat uns Johanna Wokalek mitgebracht. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Ja, das hat tatsächlich damit was zu tun, dass ich mit Alphonse, einem Pianisten, zusammen in Paris gerade an was gemeinsam arbeite, an einer Kreation. Und Alphonse hat mich auf den Chanson gebracht und ich finde den zauberhaft, sehr lustig, unglaublich gekonnt dargeboten und macht gute Laune.
Nun haben wir schon über ihre Rolle als Jeanne d'Arc gesprochen, Jeanne d'Arc au Bûcher. Johanna auf dem Scheiterhaufen wird morgen und übermorgen in der Hamburger Elbphilharmonie gegeben mit dem NDR Elbphilharmonieorchester, dem NDR-Chor, dem WDR-Rundfunkchor, dem Knabenchor Dortmund, mit Ihnen, Johanna Wokalek, mit Dominik Horwitz, mit Katharina Conradi unter anderem, Maria Bengtsson und vielen weiteren. Es ist ein großer Abend und wir haben ein wenig eben schon über diese Figur Jeanne d'Arc gesprochen. Was ich auch interessant an dem ganzen Thema fand, dass die Art und Weise, wie sie behandelt wird, ja auch immer Aufschluss über eine Gesellschaft gibt. Also wie frei oder unfrei ist die Gesellschaft? Und ich kann mir vorstellen, das spielt auch ein wenig in den Text mit hinein, denn der ist in den 30er Jahren entstanden und die Auftraggeberin, das hatten wir schon erwähnt, war eine jüdische Sängerin und Schauspielerin und Tänzerin. Also wie weit, würden Sie sagen, spiegelt ja der Umgang mit Andersdenkenden letztlich auch die Unfreiheit in der Gesellschaft? Und ja, wo kann man das heute finden oder wo trifft das heute zu, dieser sehr intolerante Umgang?
Ja gut, wir wissen es ja oder wir lesen es ja, dass Journalisten beispielsweise jetzt in der Türkei oder so, dass die auch weggesperrt werden. Ja. Und die Erfahrung des Ausgegrenztseins, weil man etwas nicht entspricht, macht ja jeder Mensch irgendwann, ne? Mal auch als Kind beispielsweise. Kinder können das schon erleben, dass sie eben nicht dabei sein dürfen.
Und Kinder machen das viel radikaler.
Und ist schon schrecklich, gehört halt zur Sozialisation dazu. Umso schlimmer, wenn das dann in der Gesellschaft zutage tritt oder stattfindet. Was man natürlich gut sehen kann an dem Stück oder natürlich auch empfinden kann, ist, wie grausam eine Masse ist und wie unerbittlich und brutal die Macht der Masse ist, wenn sie gemeinsam, ich sage jetzt mal dieses Wort sogar geschlossen, gegen etwas im Guten wie im Schlechten anrennt.
Das Stichwort Freiheit, das kam mir in der Vorbereitung immer wieder in den Sinn, wenn ich über Sie las, dass Sie zum Beispiel nach der Schauspielschule waren, Sie am Theater Bonn engagiert, haben dann aber gesagt, na, ich muss hier raus, ich möchte was anderes machen. Am Burgtheater sind Sie auch freiwillig gegangen, kann man sagen. Das heißt, Sie haben immer wieder Ihre persönliche Freiheit gesucht. Was hat Sie da, sagen wir mal, eingegrenzt an den Theatern, dass Sie gesagt haben, ich kann mich hier nicht mehr entfalten? Und was ist das andersrum, die Freiheit, die Sie brauchen, die Sie sich holen?
Also es ist natürlich ganz einfach gesagt die Neugierde. Also ich finde, das ist mir halt irgendwann klar geworden. Ich habe gemerkt, ich meine, der Burgtheater ist ein Traum und bleibt auch die Kollegen. Ich liebe meine Kollegen und das Ensemble und das wird sich auch nie ändern. Nur habe ich gemerkt, dass die Neugierde nicht mehr lebendig war oder nicht mehr befriedigt wurde und ich mich selbst in dem Zusammenhang nicht mehr feurig und lebendig gefühlt habe, sage ich mal so. Und eigentlich das Gefühl, diese Freiheit zu suchen, ist die, weil ich dann die Möglichkeit haben muss für mich. Und dazu muss ich halt dann frei sein, um der Neugierde nachzugeben und mich in andere Zusammenhänge zu bringen, um etwas Neues zu erfahren. Diese Art von Freiheit, die ist natürlich die viel unbequemere. Denn es gibt bestimmte Dinge dann nicht. Es gibt keinen gesetzten Rahmen, der mir sagt, hier ist dein Probenplan, da machst du jetzt das, da kommst du hin, dann und dann ist Premiere, dann hier kriegst du das nächste Stück, da ist das und jetzt spielst du das. Das weiß ich aber, dass ich das kann und das habe ich auch viel gemacht und würde ich auch wieder tun, wenn die Zusammenhänge so sind. Aber jetzt erfinde ich Dinge selber. Ich bin mit Alphonse, über den ich gerade sprach, wie in Bezug auf Madame Arthur, mache ich einen Abend über Nana, einen Roman von Solar. Ich arbeite mit einem zeitgenössischen Komponisten zusammen. Ich habe mit kubanischen Musikern Kuba eine Spurensuche, einen Abend entwickelt, war in Havanna dafür. Und im Zuge dieser, die viel anstrengender sind natürlich. Das Leben ist noch anstrengender dadurch, denn ich muss sehr viel arbeiten dafür, sehr viel selber in Gang setzen, selber entscheiden, dramaturgisch arbeiten, was ich aufgehoben in einem Ensemble so erstmal nicht muss, denn da ist die Rolle gesetzt und der Plan und der Tagesablauf gesetzt. Aber ich kriege auch sehr viel zurück und ich kann auch sehr viel wieder geben. Und dieser Austausch ist jetzt wieder lebendig. Und eigentlich ist dieser Freiheitsbegriff für mich verbunden damit. Die Suche, es gibt ja auch Punkte im Leben, da weiß man dann, wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird es so bleiben. und dann werde ich es nicht mehr ändern. Und diese Türen aufzustoßen bedeutet immer auch eine Phase der unglaublich großen auch Verunsicherung und Unsicherheit. Aber man kann, glaube ich, vertrauen darauf, dass dahinter etwas kommt, was einen auch wieder packt und erfasst und einen zur nächsten Tür führt. Und ich finde, das Leben ist halt nur dieses eine, leider. Also, die Türen aufstoßen. So viele wie möglich.
Short Ride in a Fast Machine hieß dieser Titel von John Adams und gespielt hat ihn das City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Simon Rattle. Johanna Wokalek, Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Was hat's mit diesem Wunsch auf sich?
Das ist tatsächlich deswegen zustande gekommen, weil ich schon wieder was Neues im Kopf habe, was einen Text betrifft, der über die Zukunft spricht oder auch über unser technisches, über unsere Zeit, in der wir leben und in dieser digitalisierten Welt. Und da werde ich auch Musiken für brauchen und mir fiel diese Minimal Music dann zu. Weiß nicht, vielleicht mache ich damit was.
Sind Sie jemand, der sehr digitalisiert ist, vielleicht auch notgedrungen, da Sie ja viel unterwegs sind, um Kontakte zu halten? Oder ist das was, wo Sie sagen, oh, so wenig wie möglich lieber?
Also da sage ich Ihnen jetzt mal was ganz konkret zu. Ich habe heute meine beiden Handys abgeben müssen an unser Büro, die mir da helfen. Da muss irgendwie was umstrukturiert werden, oder fragen Sie mich nicht genau. Und ich bin hier zu Fuß im Regen, leider zwar, aber ohne Handys in der Tasche hierher gegangen. Und dachte, ja, also das ist doch eigentlich das Optimale.
Die totale Freiheit auf einmal.
Und ich habe mir jetzt tatsächlich, bin ich jetzt ernsthaft, überlege ich mir, ich muss das jetzt hinkriegen, dass mein Mann und ich uns nicht mehr erreichen müssen können wollen untertags und die Handys zu Hause bleiben und ich die nicht mehr bei mir habe. Herrlich.
Ein spannendes Projekt. Wir haben schon viel über Ihre Arbeit als Schauspielerin gesprochen, was ich auch in der Vorbereitung sehr spannend fand, dass Sie sind Jahre 1975 geboren und aufgewachsen in Freiburg und sind direkt nach dem Abitur dann ans Max-Reinhardt-Seminar gegangen und es liest sich so. Danach kamen dann sofort auch Erfolge. Sie waren Nachwuchsschauspielerin des Jahres. Sie haben viele Filme gedreht, Preise erhalten. Das Burgtheater hatten wir erwähnt, das Theater Bonn. Und es liest sich so, als ob das so ein ganz gerader Weg gewesen wäre und als ob Sie immer schon irgendwie gewusst hätten, das ist es. Gab es einen Moment, an dem Sie empfunden haben, das will ich machen, egal was passiert, ich will Schauspielerin werden?
Schon, ich habe so Erinnerungen als Kind, aber das war mir nicht so klar, dass das bedeutet, dass ich ja dann Schauspielerin werden muss. Das hat sich dann so rauskristallisiert. Also es war nicht, tatsächlich nicht so, dass ich das dann immer gesagt habe, schon. Aber es war, sage ich mal, der Spielort, der mir am besten gefiel. Die Rollenspiele, also das Spiel auf der Bühne. Und das muss ich auch sagen, ist natürlich besonders toll. Ich meine, ich war, glaube ich, mit, was ist das letzte Schuljahr, 4. Klasse? Wie alt ist man da? 10 oder was? Müsste ich ja jetzt wissen. Ja. Da stand ich da auf der Bühne und wir haben ein richtiges Theaterstück gespielt. Und ich kriegte auch die Hauptrolle, ich hatte das aber gar nicht angemeldet. Also irgendwie müssen ja andere gedacht haben, die kann das dann schon. Und ich habe immer diese Möglichkeit, selber zu spielen, gesucht und hatte zum Glück auch dann am Gymnasium später den Raum dafür. Und das war immer die schönste und wichtigste Zeit tatsächlich, auch in meiner ganzen Schulzeit, dass es vor dem Sommer darum ging, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen und zu proben und Kostüme zu finden und Text zu lernen. Und das habe ich halt geliebt und dann zum Glück auch weitermachen können.
Hatten Sie denn einen Plan B?
Ich erinnere mich an eine in Wien, ich glaube, das war eine Nacht vor der Aufnahmeprüfung da am Reinhardt-Seminar, dass ich dachte, dass ich gefragt wurde von anderen, aber darüber hatte ich mir ja nun nie Gedanken gemacht. Ja, was machst du jetzt, wenn das nicht klappt? Und dann habe ich gedacht, ja, keine Ahnung. Und dann, ich fand immer Fotografie noch toll, aber das heißt überhaupt nichts. Das ist
auch noch kein Beruf.
Das war nur so eine Öse. Ich dachte dann, ja gut, dann nehme ich halt die Fotokamera und mal gucken, was dann ist. Aber es war immer irgendwas,
was Künstlerisches.
Ja.
Und jetzt ist die Musik noch dazugekommen. in verstärktem Maße. Johanna Wokalek, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war Klassik à la carte heute mit der Schauspielerin Johanna Wokalek. Morgen und übermorgen Abend ist sie in der Hamburger Elbphilharmonie zu erleben als Jeanne d'Arc in Jeanne d'Arc au Bûcher, einem dramatischen Oratorium in 11 Szenen von Paul Claudel und Arthur Honegger. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.